Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich im zweiten Teil mit Nico da Vinci darüber, wie Weltkonzerne die Wissenschaft gekapert haben, manipulieren und zu ihren Zwecken ausnutzen. Er hat in seiner Forschung im Bereich Glyphosat viele Beispiele hervorgebracht, die er dann heute mit uns allen teilen wird. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Zusehen. Hallo Nico, herzlich willkommen zum zweiten Teil bei Wahre Gesundheit. Hallo.
Hallo.
Ja, wir reden heute über das Thema, beziehungsweise in unserem ersten Gespräch ist ja so ein bisschen auch herausgekommen, so PR-Kommunikation, Firmenkommunikation und das Thema Wissenschaft. Das ist ja so, die Wissenschaft hat ja irgendwie irgendwo so ein bisschen die Religion ersetzt und jeder, der was von sich hält, sagt, hier, laut der und der Studie ist das und das und deswegen ist das, was ich tue, richtig und gut und das Beste. In deinen 6 Jahren Erfahrung mit Studien von Großunternehmen wie Monsanto, wie Bayer jetzt mittlerweile oder auch irgendwelche anderen EU-Studien, was hast du dazu zu sagen?
Das gilt selbst für Lebensmittelstudien, also selbst für Studien, die jetzt mit Lebensmittelsicherheit zu tun haben. Genauso, das ist ein durchgehendes Ding. Oder auch Arzneimittel letzten Endes. Ich liebe die Wissenschaft. Absolut. Ich finde es gut, wo sie uns hingebracht hat. In verschiedenen Bereichen. Ich bin selber ein Nerd so ein bisschen in Bezug auf Wissenschaft. Sehr interessiert. Studien lesen kann ich noch nicht so lange. Gut, jetzt sind es ja auch schon wieder 6 Jahre. Das war nicht Bestandteil meines Lebens vorher, sondern das muss man sich dann irgendwie auch aneignen. Was ich erschreckend finde, ist dieser blinde Glaube. Und diesen blinden Glauben, den kann ich eben durch meine Erfahrung nicht mehr teilen. Es gibt überall da, wo es wirklich massive finanzielle Interessen gibt, gibt es massiv Manipulation. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen dieser ethische Kern, den ein Unternehmen hat, den ein Konzern hat. Also wenn jetzt ein Konzern schon öfters mal aufgefallen ist, dass er Studien fälscht, dann muss man davon ausgehen, dass das bleibt, weil das einfach die Firmenkultur ist. Und bei denen, wo das noch nicht aufgefallen ist, sollte man vielleicht mal näher hinschauen. Oder es sind eben wirklich integre Menschen, die das nicht
betreiben. Also aus aktuellem Anlass kann man ja auch mal Pfizer erwähnen. Die sind ja auch schon mehrfach in Milliardenhöhe verklagt worden.
Jetzt ganz aktuell ist ja auch wieder rausgekommen. Die machen die Studien nicht selber, also wenn es jetzt klinische Studien sind, sondern die haben dann Leute, die da beauftragen. Das ist so, wie wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass eben Labore dann so eine Verpflichtung fühlen, ja, und dementsprechend ist das ja auch bei so klinischen Studien. Und da war ja auch eine Whistleblowerin, die gesagt hat, dass es da Schwierigkeiten gab bei den Studien, genau. Und jetzt bezogen auf Glyphosat ist es eben so, dass Monsanto da auch extrem manipuliert hat. Und das ging sehr weit zurück. Also jetzt durch diese Gerichtsverfahren ist da ganz viel hochgekommen. Das ging bis in die 80er Jahre zurück, dass da manipuliert wurde. Da sind dann in der Studie mal Mäuse gestorben, dann sind sie wieder auferstanden. Wir hatten ja letztes Jahr diesen Skandal oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, mit dem LPT-Labor in Hamburg, wo da rausgekommen ist, dass da auch ein Affe verstorben ist, der dann auch wieder auferstanden ist, beziehungsweise auf einmal eine andere Nummer hatte. Oder dass man dann hergeht, die bekommen ja Tätowierungen, wo Nummern drauf sind, dass man dann die Tätowierung des einen Affen dann mit zu den Unterlagen legt, der aber gar nicht das Tier ist und so. Und da wird ja massiv manipuliert. Und gerade beim LPT-Labor wissen wir ja, dass es 20 Jahre zurückgeht. Und was mir damals bei der Recherche aufgefallen ist, ist, dass eben ausgerechnet 15% der Kernstudien, die das Bundesinstitut für Risikobewertung da angeschaut hat, tatsächlich aus diesem Labor gekommen sind, wo die Mitarbeiter selber im Fernsehen vor laufender Kamera gesagt haben, wir manipulieren seit 20 Jahren.
Was genau manipulieren die seit 20 Jahren?
Studienergebnisse.
Durch die Bank weg, also alles Mögliche oder speziell jetzt auf?
Naja, gut, ich kann natürlich nicht sagen, dass jetzt alle Wissenschaftler da komplett involviert sind, weil ich das nicht glaube. Aber ich glaube eben, da wo ein wirtschaftliches Interesse ist und wo Verpflichtungen sind, Verflechtungen und Verpflichtungen, dass es beides richtig sind, dass dort eben die moralische Schwelle, gut, jetzt ist die Maus halt gestorben oder jetzt ist das Schwein in Dänemark zum Beispiel, hat man bei Glyphosat auch eine Studie gemacht, jetzt ist halt das Schwein gestorben, jetzt streichen wir das Schwein halt raus und dann ist das halt nicht in der Studie drin. Und da wird natürlich seitens der Konzerne tatsächlich auch Einfluss genommen. Also gerade bei der Studie, die war eigentlich ohne Monsanto vorgesehen und Monsanto war dann auf einmal mit dabei. Und die haben dann, vermute ich, dafür gesorgt, dass dann dieses Schwein nicht mitgezählt wurde. Weil wenn es mitgezählt worden wäre, dann wäre das Ergebnis der Studie anders ausgefallen. Oder was auch noch eben aus diesen Monsanto-Papers zu wissen ist, gab es eine interne Unterhaltung von Monsanto. Wie viel darf denn von diesem Mittel, wenn jetzt das jemand anwendet, durch die Haut in den Körper gelangen? Und dann hieß es, ja gut, der Regulierer wird so 3% wird er wohl tolerieren. Das ist so das, was toleriert werden wird. Und dann hat der andere geschrieben, das ist aber schlecht, weil wir sind bei 20. Ja, da müssen wir dann nochmal eine Studie machen, heißt es. Ja, und dann ist eben schon von vornherein klar, wenn das so losgeht mit der Studie, dann ist ja das gewünschte Ergebnis von vornherein klar. Die wollen 3 oder weniger. Ja, und was man dann in dieser Studie gemacht hat, auch aus den Gerichtsunterlagen ersichtlich, ist, dass man, da nimmt man dann Schweinehaut, um die Permeabilität zu testen. Und dann hat man halt die Schweinehaut vorher nochmal tiefgefroren und hat gekocht zuerst und dann tiefgefroren und dann ging halt nichts mehr durch und dann hat man die 3% erreicht. Und das wissen dann nur die, die die Studien anschauen, und selbst das Bundesinstitut für Risikobewertung hat gar nicht alle Studien anschauen können, sondern hat nur die Ergebnisse bekommen. Also hat zum Teil gar nicht in die Rohdaten reinschauen können. Und fremde Wissenschaftler dürfen dann gar nicht reinschauen, um das mal zu überprüfen. Das ging ja so weit, dass man seitens des EU-Parlaments da mal reinschauen wollte in die Studien. Und dann hat man gesagt, ja, das ist nicht so einfach, aber wir machen es doch, weil wir sind ja transparent. Und dann durfte man in diesen Raum, wo die Studien lagen, rein. Man durfte kein Handy mitnehmen, man durfte keinen Kugelschreiber mitnehmen. Das heißt, man musste diesen unglaublichen Stapel an Studien, durfte man einmal durchschauen. Aber unser menschliches Gehirn kann das ja alles gar nicht aufnehmen. Und viele von den Leuten, die da rein durften, konnten es im Prinzip vielleicht auch gar nicht verstehen, was da alles drin steht oder auch nicht erkennen. Aber das ist dann transparent. So geht man dann mit den Studien um. Und das wird dann halt verschanzt unter Copyright, Urheberrecht oder Geschäftsgeheimnis von den Firmen. Und das wird dann von der EU auch so akzeptiert.
Ja, das macht mir unheimlich viel Hoffnung, dass da alles gut abläuft.
Also deswegen sage ich ja, also ja, wir müssen uns auf eine Wissenschaft verlassen können, aber dann müssen wir uns eben auch auf Studienergebnisse verlassen können. Und was jetzt momentan ja ist, wenn jetzt eine Uni eine Studie macht, völlig egal, um was es da geht, ja, dann wird eher seitens der EU, wenn die EU-Fördergelder beantragen, wird eher automatisch schon ein Konzern nebenbei gestellt, ja, der dann auch mitsponsert. Ja, und dann ist es eben so, dass der Konzern, wenn das Ergebnis schlecht ist für den Konzern, dann sagt, also die Studie, die stoppen wir. Also Monsanto hat tatsächlich auch in den Gerichtsunterlagen, beziehungsweise selbst in den Live-Interviews mit den Monsanto-Mitarbeitern vor Gericht, ist es gesagt worden, ja, wir haben zum Beispiel die Studie, wo es um die Darmgesundheit geht, die haben wir gestoppt. die Ratten sind gestorben, aber man kann das ja nicht vergleichen, weil Ratten sind Ratten, Menschen sind Menschen, und dann haben wir das gestoppt. Und die Behörden kriegen es entweder nicht mit oder sie akzeptieren, dass es gestoppt wird. Meistens kriegen sie es nicht mit, würde ich mal schätzen. Und so gehen eben die dem Hersteller oder dem, der das Interesse hat, wie die Studie dann eben am Ende rauskommen soll, mehr positiven Studien leichter durch und die negativen verschwinden fast vollkommen.
Auf den Punkt gebracht, gibt es nur noch gekaufte Wissenschaft oder überwiegend in dem Bereich?
Gut, da bin ich jetzt natürlich insgesamt zu wenig drin, dass ich jetzt sagen kann, ja. Ich würde es mal vorsichtig so formulieren. Immer wenn ein Hersteller viel Geld mit irgendwas verdient, würde ich, bevor ich mir das Studienergebnis 1:1 so übernehme, nochmal genau schauen, was haben die zum Beispiel gesagt? Weil es gibt ja so ein Feld in solchen Studien, wo immer Conflicts of Interest, also Interessenskonflikte deklariert werden müssen. Manche machen das dann auch ganz ehrlich. Also bei der Muttermilchstudie zum Beispiel, wo man schauen wollte, ob jetzt in Muttermilch Glyphosat drin ist. Da gab es ja dann erst eine privat organisierte, wo es dann hieß, ja, es ist drin. Und dann gab es nochmal eine von Monsanto organisierte, da hieß es dann, ist keins drin. Und in dieser Studie selber steht dann drin, dass die beiden, die die Studie mit zu verantworten haben, dass die dann halt 5.000, nee, müsste ich nochmal nachschauen oder schicke ich euch, kann man ja dann einblenden, zwischen 5.000 und 20.000 Dollar Geld geschenkt bekommen haben, ohne dass sie dafür irgendwie was tun müssen. Also es war keine zweckgebundene Geldleistung, die sie dafür bekommen haben. Ja, und dann kann man natürlich sagen, die Wissenschaftler sagen dann, es hat mich nicht beeinflusst. Ich sage, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich bin einmal in die Fußgängerzone gegangen mit einem 10-Euro-Schein und habe die Leute gefragt, hier hast du einen 10-Euro-Schein. Und es war ein ganz spannendes soziales Experiment. Und die Frage, die alle stellen, ist, was muss ich dafür tun? Wofür? Warum soll ich das bekommen? Viele haben es abgelehnt und haben gedacht, ich bin ein Spinner, wer schenkt einem schon 10 Euro? Ja. Aber die Frage, die immer kam, ist, was muss ich dafür tun? Und deswegen ist es für mich vollkommen natürlich, vollkommen normal und einfach nur ehrlich, wenn die Leute, die Geld für irgendwas bekommen, dann auch automatisch, intrinsisch schon erwarten, dass es eine Gegenleistung gibt. Ob das jetzt Parteispenden sind, ob das jetzt Studiengelder sind, ob das irgendwelche sonstigen Zuwendungen sind, egal wo. Ja? Und deswegen ist es immer wichtig zu schauen, wer hatte das Interesse, dass das so ausgelaufen ist, und ist es da irgendwo eine wirtschaftliche Verflechtung zu finden, ja oder nein?
Kannst du auch ein bisschen ausführen, welche Rolle die Medien in diesem ganzen Konstrukt spielen?
Ja, da kann ich ein ganz konkretes Beispiel nennen, das sehr spannend ist, auch Monsanto, weil es eben nun mal ganz lange mein Schwerpunktgebiet ist. Es gab seitens Reuters. Reuters ist ja, also für mich damals, wahrscheinlich für viele, die jetzt das auch hören, immer noch so eine Nachrichtenagentur, die einen tadellosen Ruf genießt. Was ich nicht wusste und was vielleicht auch wenige von den Zusehern jetzt wissen, ist, dass es mittlerweile ein privates Unternehmen ist, das von einem Kanadier gesteuert wird oder gekauft ist, und der ist der Besitzer von diesem Unternehmen. Das heißt jetzt Thomson Reuters. Und Thomson Reuters hat nicht nur einen wichtigen Stammsitz direkt neben dem Monsanto Hauptquartier, sondern es gibt noch ein anderes Problem, dass nämlich dieser Milliardär, dem Thomson Reuters gehört, auch ganz viel investiert hat in Landwirtschaft und Chemie und Agrarchemie und letzten Endes dann auch in Interessenskonflikt hat in Bezug auf Monsanto. Und es gab einen Artikel von einer britischen Journalistin, die hieß Calland. Die hat sogar einen Preis dafür gekriegt, wenn ich mich richtig erinnere, für diesen Artikel, in dem sie geschrieben hat, Monsanto ist toll und Glyphosat ist toll und sie versteht gar nicht, was die Leute sich da so drüber aufregen und so. Und der Artikel sah aus, als sei er 1:1 aus der Feder von der Monsanto PR-Agentur. Und wie es sich später in den Gerichtsunterlagen herausgestellt hat, ist auch genau das der Fall gewesen. Der Artikel war 1:1 von Monsanto so vorgeschlagen worden und ist auch ohne wesentliche Änderung von der Frau Kellen dann so übernommen worden. Wie gesagt, sie hat dann einen Preis gekriegt, was ja auch immer doppelt kritisch ist, weil wenn jemand einen Preis kriegt für irgendwas, dann steigert das ja sein Ansehen. Das heißt, man denkt, dass diese Frau, die ja ganz viele Preise bekommen hat, auch tadellos in ihrem Journalismus ist. Und ist aber dann letzten Endes nicht. Genau, und was dann eben dieser Vervielfältiger ist in so einem Fall, ist ja, es ist eine Nachrichtenagentur. Das heißt, dieser Artikel, den die Frau geschrieben hat, wird letzten Endes dann wieder unter Umständen als Grundlage für viele weitere Artikel gebraucht, wo dann eben jetzt, sagen wir mal, Spiegel Online oder irgendwelche anderen sich dann darauf berufen. Die dann sagen, okay, das kommt von Reuters, also muss es stimmen. Und die übernehmen das 1:1, ohne natürlich das überprüfen zu können oder zu wollen, weil sie auch gar nicht die Zeit dazu haben. Und dann steht dann eben in ganz vielen Blättern exakt das Gleiche, nämlich die Wissenschaft sagt Doppelpunkt. Und für uns als Medienverbraucher ist es dann ja so, ja gut, wenn es der sagt, dann muss es ja stimmen. Und wenn nur einer was dagegen sagt, dann hat er natürlich nicht recht, weil drei sagen es ja anders. Und das ist definitiv ein Teil der Medienarbeit, wo das dann letzten Endes eine Rolle spielt in Bezug auf eine verfälschte Wissenschaft, ja, definitiv. Das ist so. Und dann ist noch was anderes, was ich aus der Zeit weiß. Es gibt natürlich einen massiven Einfluss seitens jetzt zum Beispiel Bill und Melinda Gates Stiftung, die ja auch eben mit Gentechnik so gerne verheiratet sind. Seitens Lobbyagenturen, die es da in Deutschland gibt, die dann diese Wissenschaftsautoren von solchen Blättern dann umgarnen, bezirzen. Ich habe zum Beispiel mal eine Spiegelautorin, die mir aufgefallen ist, weil sie immer positiv für Glyphosat geschrieben hat, die habe ich mal gegoogelt und dann gebe ich ein, weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sagen darf, ja, ich kann es sagen, Julia Merlot, habe ich eingegeben und dann kam im Google Autocomplete, ohne dass ich vorher was über sie eingegeben hatte, kam Lobbyistin, Monsanto, Bayer, also ob es irgendwelche, haben andere Leute schon geguckt, so tendenziös hat die Artikel geschrieben. Und daraufhin habe ich sie dann auf Twitter dann angeschrieben und habe gesagt, ob sie denn so zufrieden ist, dass sie so wahrgenommen wird, dass ihre Artikel so tendenziös sind, dass die Leute vermuten, dass sie da eventuell irgendwelche Verknüpfungen hat oder so. Sie hat dann relativ aggressiv natürlich darauf reagiert, weil sie sich da beleidigt gefühlt hat. Aber viel spannender war, was noch passiert ist. Plötzlich ist der Bayer-PR-Chef aufgetaucht und hat sie verteidigt.
Online. Wow, das ist ja schon eine Hausnummer, wenn der das macht.
Genau, aber es ist ja auch sehr merkwürdig, wieso hat er das mitgekriegt? Ja, wieso hat er unseren kleinen Journalistendisput da mitbekommen, den wir da miteinander hatten, wo ich sie einfach auch, ich hoffe, ich war zumindest freundlich zu ihr diesbezüglich, aber mich hat es dann letzten Endes auch interessiert, wie das von ihr dann wahrgenommen wird, dass sie so wahrgenommen wird. Und dann kommt eben der Bayer-PR-Chef und verteidigt sie und greift mich an. Also das fand ich schon sehr spannend, ja.
Du hast anscheinend den richtigen Knopf gedrückt.
Ich habe sicherlich ganz viele Knöpfe bei Bayer gedrückt, die richtig waren. Ich bin mit meinem Twitter-Konto bei Bayer gesperrt. Und zwar bei allen Konten, die Bayer hat. Mhm.
Ja, klar.
Ich darf da nicht drunter kommentieren, weil ich habe Fragen gestellt und Fragen mögen die nicht, wenn sie nicht harmlos genug sind. Mhm.
Ja, Shareholder Value, ne? Die Investoren zufriedenstellen.
Das ist ein grundsätzliches Problem. Da könnte man noch mal ein extra philosophisches Gespräch führen. Ich finde, Aktiengesellschaften ist eine der verheerendsten Erfindungen, die wir gemacht haben. Weil da kommt unfassbar viel Schaden. Auch gerade jetzt Monsanto, diese Verpflichtung, die die gegenüber Aktionären haben. Ich meine, ja, in manchen Unternehmen gibt es Psychopathen, die einfach sagen, ja gut, es ist krebserregend, die haben es jetzt rausgefunden und jetzt greifen wir die internationale Krebsforschungsagentur an und sagen, das sind Quacksalber zum Beispiel. Das ist in internem Schriftverkehr so ähnlich abgelaufen. Und das ist der eine Teil, aber der andere Teil, dass ja die Ehrlichkeit gar nicht sein darf, weil ihre Boni davon abhängen, gerade von Führungspersonal von solchen Konzernen, oder weil auch Druck auf sie ausgeübt wird, dass sie überhaupt den Job ausüben dürfen als CEO, CFO, Chefchemiker oder was auch immer, Präsident, der ist ja nun mal da. Und hätten wir weniger Aktiengesellschaften, hätten wir auch weniger Leid. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, ich denke auch, dass es gibt viele gute Pharmaunternehmen, die ordentlich geführt werden, die auch im Sinne des Menschen handeln. Ne? Das gibt es ohne Zweifel. Nur wenn dann irgendwie internationale Investoren wie irgendwelche Stiftungen, Fonds dann auf die Maximalgewinnorientierung.
Oder auch NGOs, die von den Stiftungen gezahlt werden. Das ist ja auch nochmal so, dass es dann nochmal eine vorgeschaltete Gruppe gibt. Oder dass es zum Beispiel in Amerika gibt es ja so eine Gruppierung, wo man denkt, das sind lauter Wissenschaftler und Ärzte. Ja. Und die werden von Monsanto zum Beispiel gesponsert. Und dann ist ja nicht der Hersteller derjenige, den ich wahrnehme, sondern ich nehme einen Arzt oder einen Wissenschaftler wahr, der sagt XY und der gehört zu der und der Organisation. Aber ich bekomme ja nicht mit, dass die Organisation an sich schon von Monsanto bezahlt ist. Das kriegt man dann halt aus solchen Gerichtsunterlagen dann wieder mit.
Also da gibt es in Amerika, vielleicht auch in Deutschland, engagierte Gruppen, die sich in sozialen Medien quasi für die Konzerninteressen stark machen.
Nicht nur in sozialen Medien, sondern auch natürlich in den normalen Medien tauchen die auf, weil sie sind ja renommierte Wissenschaftler oder renommierte Ärzte und die machen das. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, das haben wir, glaube ich, im ersten Teil schon mal kurz angesprochen, ist, dass wirklich Hausfrauen, Postboten, Landwirte dargestellt werden, die über PR-Agenturen eingekauft sind. Teilweise auch wirklich schon den Status eines Influencers haben. Ja, da weiß ich jetzt zum Beispiel jemand in Deutschland. Die Person ist sehr angesehen in landwirtschaftlichen Kreisen und die haben aber keine Ahnung, dass das eine gemietete Influencerin ist oder ein gemieteter Influencer ist zum Beispiel. Und das ist eben die Problematik, die wir haben als Medienkonsumenten oder als Internetkonsument oder so, dass wir das gar nicht mehr überschauen, mit wem kommunizieren wir überhaupt oder wer gibt uns diese Nachricht überhaupt. Ist das jetzt der Konzern? Ist es jetzt jemand, der dort arbeitet? Ist es jemand, der von dort bezahlt wird? Oder ist es tatsächlich nur die Hausfrau und der Postbote? Ja? Aber wir sehen ja auf dem Profilbild und in der Beschreibung sehen wir eben den Postboten und die Hausfrau. Und das ist das, was wir wahrnehmen. Und das ist das, was uns verunsichert. Und wenn dann halt mal was Verheerendes rauskommt zu irgendwas, ja, ob es jetzt Glyphosat ist oder irgendeine andere Chemikalie oder irgendein anderes Arzneimittel, und das wird dann laut und das kriegt dann Traction sozusagen in den sozialen Medien, dass dann einfach der Artikel oder der Beitrag oft geteilt wird, ja, dann knipst ja die PR-Agentur sofort die Schadensbegrenzung an und dann wird dargestellt, eben dann unterhalb des Beitrages, dass es auch Gegenmeinungen gibt, die aber gar nicht da sind, sondern das ist ja nur eine bezahlte Gegenmeinung, die dann da ist. Das gibt's auch, ja, das ist so. Und das ist aber auch schon länger so, das ist nicht neu, das ist schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten so.
Jetzt aus dem anderen Bereich ist nicht vor ein paar Tagen bekannt geworden, dass der von Hirschhausen, auch von der Bill und Melinda Gates Stiftung, über von ihm eine gegründete Stiftung ja. Geld erhalten hat. Kannst du da kurz zwei, drei Worte zu sagen?
Also die Bill und Melinda Gates Stiftung hat eine Webseite, wo sie alle Geldbeträge, also sie sagen, dass sie alle Geldbeträge, die sie an irgendwelche Personen, Institutionen, wie jetzt zum Beispiel das RKI oder Spiegel Online, wenn sie da Geldbeträge bezahlen, dann steht da drin, das ist für das ist in dem und dem Monat gegeben worden und es ist so und so viel. Das kann jeder frei recherchieren, das ist da. Und die Leute, die ich jetzt genannt habe, also Spiegel Online, RKI und eben dieser Eckhard von Hirschhausen mit seiner Stiftung, der ist nicht namentlich da erwähnt, aber seine Stiftung ist dort namentlich erwähnt, die bekommen da Geld tatsächlich. Und die Bill und Melinda Gates Stiftung macht tatsächlich Politik, sie machen Medien über diese Gelder natürlich, weil wenn jemand wie jetzt der Spiegel einmal 2,3 waren es, glaube ich, und einmal 2,9 Millionen bekommt, nagelt mich jetzt nicht auf die Stelle hinterm Komma fest, aber das können wir vielleicht einblenden, was da stimmt. Dann sind wir wieder bei diesem Gegenleistung, ja. Also es ist für mich absolut unwahrscheinlich, dass wenn der Herr Gates dieses Geld gibt, diese 2,9 Millionen, dass dann nochmal ein negativer Artikel im Spiegel zu erwarten ist. Oder ein kritischer Artikel ist. Schlimmstenfalls eben eher ganz viele positive Artikel dann auftauchen. Bloß weiß jetzt niemand, dass es diese Datenbank gibt, diese Gates Foundation, wo man das eintragen kann, wo man das nachlesen kann. Weil wenn das mehr Leute wüssten, dann würden sie auch bestimmte Zusammenhänge natürlich viel leichter erkennen und so. Und das ist ja nicht nur eine Stiftung, die so viel Geld hat, sondern da gibt es ja eine ganz viele Stiftungen von diesen sehr ultrareichen Männern. Also der eBay-Gründer hat eine, bei Elon Musk weiß ich es jetzt nicht, aber George Soros hat eine. Also diese ganzen Leute, die unglaublich viel Geld angehäuft haben, haben es natürlich leicht, auch ihre Interessen durchzusetzen, indem sie da solche Finanzierungen in die Welt rausgeben. Und für uns ist es unglaublich schwer, das zu durchschauen, was jetzt eigentlich eine echte Nachricht ist, ein echter Fakt ist oder was eben ein geschönter Fakt ist oder eine geschönte Nachricht ist. Wissen wir nicht.
Oder gekaufte Werbung, die als Nachricht getarnt wurde.
Gekaufte Werbung, die als Nachricht getarnt ist. Oder sogar, um das vielleicht auch noch kurz anzusprechen, eine aktive Diskreditierung von jemand. Ja, auch hier vielleicht noch ein Beispiel, wenn wir dann nochmal auf Journale gehen. Also Journale sind ja diese wissenschaftlichen, mittlerweile sind es ja Online-Plattformen, ja, wo die Studien veröffentlicht werden. Es gab einen Wissenschaftler, der ist massivst diskreditiert worden für eine Studie, die er gemacht hat. Da ging es um Glyphosat. Kurz erklärt, um eine Langzeitwirkung am Menschen festzustellen, reicht es für Monsanto aus, dass man Ratten über 90 Tage dieses Mittel verabreicht auf verschiedene Wege und man guckt sich dann an, was passiert. Und die Studie wird dann nach 90 Tagen abgebrochen. Also das ist schon so konzipiert, dass dann einfach das Ergebnis nach 90 Tagen angeschaut wird. Und was dieser Wissenschaftler gemacht hat, ist, er hat das mal weiterlaufen lassen. Und dann hatten diese Ratten also gestorben sind alle. Ich meine, sterben würden sie sowieso, aber sie sind auch relativ früh gestorben. Und sie sind zum Beispiel an großen Tumoren gestorben. Und weil ihn das damals sehr beunruhigt hat, hat er das natürlich publiziert. Er hat das in ein Journal rausgegeben. Er hat dann auch noch eine Pressekonferenz gehalten, hat auch noch ein Online-Video gemacht, das damals noch relativ selten war, dass da Online-Videos produziert werden. Das ist schon länger her. Heute würde das jeder auf YouTube oder auf irgendwelchen anderen Plattformen machen und hätte auch die Technik dazu. Gut, auf jeden Fall hat er das veröffentlicht und dann ist er massiv unter Beschuss geraten, ist unter Druck geraten. Plötzlich kamen von überall her Wissenschaftler, die ihn dafür fertig gemacht haben. Methodische Fehler, die Studie war von vornherein falsch konzipiert und die Ratten sind ja gar nicht die gleichen. Und die Ratten sind ja welche, die tatsächlich auch sehr anfällig sind für Krebs. Also alles Mögliche ist da aufgekommen. Wie man heute weiß, dass auch die Wissenschaftler selber natürlich geschickt worden sind seitens des Herstellers. Und dann ist was ganz Unfassbares passiert. Die Studie wurde zurückgezogen. Und das ist ja der Super-GAU für einen Wissenschaftler, wenn eine Studie, die er gemacht hat, zurückgezogen wird wegen methodischer Fehler oder Wissenschaftsbetrug oder was auch immer. Der ist ja im Prinzip dann erledigt. Also der braucht dann eigentlich auch nicht mehr viel veröffentlichen wollen, sondern das ist dann schon ein Super-GAU für einen Wissenschaftler. Retraction
das, heißt. Das Gleiche ist ja auch bei einer anderen Studie. Also ja.
Genau, jetzt Moment, machen wir das noch zu Ende, den Gedankengang. Und jetzt kommt im Nachhinein in den Gerichtsunterlagen raus, dass man den Chef dieses Journals vor die Wahl gestellt hat. Also der Teil steht jetzt nicht in den Gerichtsunterlagen, den interpretiere ich jetzt mal. Entweder du bekommst mit uns massiv Probleme, uns ist Monsanto, oder aber wir bieten dir einen Beratervertrag an, in dem du regelmäßig Geld von uns bekommst. Ich meine erinnern zu können, das waren 6.000 US-Dollar im Monat. Also über einen längeren Zeitraum. Und alles, was du dafür tun musst, ist, diese Studie zurückzuziehen. Und das hat er gemacht. Er hat die Studie zurückgezogen. Ob er jetzt das aus Angst gemacht hat, was or else passieren würde, also wenn du es nicht tust, dann oder ob ihn das Geld gereizt hat, das weiß wahrscheinlich nur er. Aber das ist das, wie diese ganze Geschichte tatsächlich zusammengemixt ist, unterm Strich. Und dieser Wissenschaftler ist ein Franzose, den habe ich auch schon persönlich getroffen. Ich halte ihn für einen kompetenten, sehr integren Menschen. So von meiner Menschenkenntnis her. Ich kann ihm natürlich auch nicht hinter die Stirn schauen. Aber ich glaube, dass das, was er gemacht hat, genau richtig ist und habe mir das auch nochmal von ihm erklären lassen. Und deswegen glaube ich doppelt, dass es richtig ist, was er damals gemacht hat. Und es war auch wichtig, dass er es gemacht hat. Und letzten Endes zeigt sich das ja auch in vielen anderen Mäuse- und Rattenstudien, dass auch da was Ähnliches passiert ist, dass da auch Tumore sich gebildet haben und so weiter. Ah, und letzter Punkt.
Bitte.
Weil es gerade so gut reinpasst.
Mach weiter.
Weil es gerade so gut reinpasst. Und dann kommt jemand, der von ARD und ZDF über Funkmedia bezahlt ist, wie eine MyLab, und sagt, jawohl, Krebs ist in 3 Studien aufgetaucht, aber das ist nicht so relevant.
Ich meine, MyLab liegt ja sogar mit Merck im Bett. Hoffe ich für Sie.
Mit Merck, aber nicht mit Monsanto. Und jetzt kommt der Kracher. Sie lässt dabei einfach weg, dass es, ich weiß nicht mehr, ob es 23 oder 13 Studien sind. Auch die Liste gebe ich euch, dass ihr sie einblendet. Dass es ja viel mehr Studien waren, als nur die 3, die sie jetzt als Fokus zeigt. Ja? Und auch da ist wieder die Manipulation. Und die Frage ist, wieso? Ja, was treibt sie denn jetzt an? Hat sie jetzt irgendwo Geld bekommen? Läuft es über ARD oder ZDF? Und wieso vertrauen die der? Also 1000 Fragen, ja? Aber sie hat das Video heute noch online und es haben, ich weiß nicht, wie viele 100.000 oder Millionen Leute da drauf geschaut, wo dann gefragt wird, was ist jetzt mit Glyphosat? Ja, das war ja ihre Fragestellung. Ja, und sie kam zum Schluss, alles ist in Ordnung mit Glyphosat. Und ich komme zum Schluss, mit Glyphosat ist gar nicht alles in Ordnung. Ja, aber wo kommen jetzt unsere Differenzen her? Ich kann sagen, wo unsere Differenzen herkommen. Sie hat nur 3 Studien angeschaut, warum auch immer, und ich habe die ganzen anderen eben auch alle gesehen. Das ist der Unterschied. Und jetzt ist die Frage, was ist ehrlicher als Wissenschaft? Wenn ich mir das komplette Bild anschaue oder wenn ich mir nur Auszüge anschaue?
Ja, der Track Record von der benannten Dame, der ist sowieso nicht der allerbeste. Also das fällt wahrscheinlich auch wieder unter den Punkt, den du vorhin schon genannt hast, gekaufte Influencer oder Influencer. Ne?
Wir müssen da natürlich immer aufpassen, wenn wir solche Vermutungen äußern, weil wir es nicht belegen können. Und da bin ich jetzt wieder nicht der wissenschaftliche Teil in mir, sondern der journalistische Teil. Aber wir können da Vermutungen äußern diesbezüglich. Ja, und ich teile den Eindruck, dass diese MyLab-Videos zum Teil sehr tendenziös sind und für mich auffällig nicht pro Wissenschaft, sondern pro Pharma oder pro Big Agrar ausfallen. Und da wäre es mal interessant, wenn sie da mal Stellung zu nehmen würde, was sie da antreibt, warum sie jetzt eben zum Beispiel diese Studien weggelassen hat oder so. Aber da müsstest du sie halt mal einladen, vielleicht kommt sie her.
Gut, nächster Punkt. gibt's denn für dich irgendwelche Auswege aus der Situation, wie es besser gestaltet werden kann?
Mühsame.
Sehr mühsam. Oder ist es eher so, dass wir gar nicht darum herumkommen, dass wir sozusagen in die Eigenverantwortung kommen und die Dinge selber überprüfen in gewissem Rahmen?
Gut, da bin ich ja jetzt mit unserer Glyphosat-Teststudie bin ich ja ein Beispiel, wie man es auch machen kann, klar. Aber wer will sich das antun, ja? Wer will sich das so lange ans Bein binden? Ich mache das jetzt eben fast schon 6 Jahre. Es ist mit erheblichem Aufwand verbunden, während andere vielleicht irgendeine schöne Sendung im Fernsehen anschauen. Bin ich dabei, Daten aufzubereiten oder Testkits zusammenzubauen. Ja, das muss man dann auch wollen, klar. Ich glaube, die Lösung, die einfache Lösung ist, man muss das Geld der Konzerne, die ein Interesse haben, rausnehmen. Es kann nicht sein, dass eine Regulierungsbehörde wie jetzt in Australien direkt von den Konzernen 1:1 bezahlt wird. Da kommt nicht mal Geld vom Staat her selber, da kommt nicht mal was aus Steuergeldern her, sondern die werden von denen bezahlt. Mit der FDA ist es ähnlich. Dass wie jetzt bei European Medicines Agency überwiegend Leute aus Lobbyarbeit oder aus den Konzernen kommen, ist auch nicht gesund. Also dieser Drehtüreffekt muss raus. Ja, Peer-Review-Studien sind gut. Das ist auch wichtig, dass es nochmal andere anschauen. Aber auch selbst das ist nicht mehr hundertprozentig sicher, ja, weil dann sucht man sich die Peers halt raus, die sich das anschauen. Und das ist ja gerade bei Glyphosat auch passiert. Da haben wir ja unseren Studienpapst, der heißt Greim. Der ist ja auch mal ganz hart angegangen worden vom deutschen Fernsehen für das, was er da gemacht hat. Und dass er ja nicht gesagt hat, dass er 50.000 Euro von Monsanto bekommen hat. Und sagt er, ja, die habe ich ja nicht von Monsanto bekommen, sondern von einer kanadischen Beraterfirma. Und dann hat man ihn da zur Rede gestellt und dann sagt er, wie hat er gesagt, dafür kann ich nicht mal einen Mercedes kaufen. Ja, also solche Sachen,
ja.
Da müssen wir wissen, wir Journalisten müssen da hinterher sein, das aufdecken, diese Leute einfach auch mal bloßstellen und zu zeigen, ja, unzuverlässig kann nicht sein. Wir müssen das Geld rausholen aus diesen Studien. Die Unis müssen anders finanziert werden, die müssen ordentlich finanziert werden. Das kann dann auch mal aus Steuergeldern laufen. Wenn sie zum Beispiel ein medizinisches Interesse ist, warum sollen da nicht die Krankenkassen zum Beispiel beteiligt werden oder auch der Bund oder wie auch immer? Und seitens der EU zu sagen, es gibt fast keine Studie mehr, wo nicht der Konzern mit dabei ist, das ist irre. Also das muss aufhören. Und die EU hat sich gerade in Sachen Glyphosat von Anfang an nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Und der zuständige EU-Kommissar, der wurde ja im Parlament schon liebevoll Dr. Glyphosat genannt, weil er sich so merkwürdig verhalten hat. Seinen Job vorher, bevor er EU-Kommissar wurde, hat er verloren wegen Korruption. Da war stellvertretender Parlamentspräsident von Litauen. Das ist alles da, das kann man sich alles tatsächlich aneignen, aber wer macht das natürlich? Ja, man denkt dann halt einfach, ja, denn der ist gut vorher ausgewählt worden und vielleicht ist er ja auch gut vorher ausgewählt worden, weil er da korrupt war, setzt man den dann als EU-Kommissar für Lebensmittelsicherheit und für Medikamentensicherheit ein. Ja, die beiden Haupt Branchen, die ja nicht gerade bekannt dafür sind, dass sie ehrlich mit ihren Konsumenten umgehen. Da sitzt dann so jemand. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er bei der WHO zuständig für Botschafter für Infektionsschutz oder sowas. Das müsste man nochmal nachgucken, was das genau ist. Also jetzt gerade hat er Hochkonjunktur, der Mann. Und die jetzt nach ihm gekommen ist, hat auch schon wieder einen Korruptionsskandal über ihren Mann irgendwie, wo sie auch involviert sein muss. Also es scheint ja ein Muster zu sein, ja. Das ist das. Und alles diese Sachen zusammengenommen müsste man anpacken, um dafür zu sorgen, dass man wirklich reinen Herzens und reinen Gewissens sagen kann, ich habe hier eine Studie gelesen, da stand drin, der Mond ist weiß, der Himmel ist blau und der Tisch ist aus Holz. Ja, und dass ich dann darauf vertrauen kann, dass das auch stimmt. An dem Punkt sind wir nicht mehr und es ist schon seit 20 Jahren so, seit 30 Jahren so. Da gibt es viele Kritiken auch von Wissenschaftlern. Und es tut einem in der Seele weh, wenn man mit integren Wissenschaftlern spricht, ja, die es sehr gut meinen, die Wissenschaft machen in dem Sinne, dass sie Wissen schaffen und die ihre Studien dann auch platzieren und die dann peer-reviewed durchgehen und dafür auch noch viel Arbeit, viel Zeit, viel Geld investiert haben aus der eigenen Tasche, dass man die einfach ausknipsen kann, indem man sie diskreditiert, indem man sie über die Medien fertig macht, indem man sie über verschiedene andere Wege fertig macht, bis hin zu persönlichen Einschüchterungen, ich weiß, wie dein Sohn heißt oder solche Geschichten, die dann auch laufen im Hintergrund. Und ja, ich meine, die werden natürlich auch kaputt gemacht über Dauer. Ja, wer macht das dann noch, wenn gesagt wird, dein Sohn heißt, was weiß ich, Benjamin und ist in der und der Realschule? Seitens der Gegeninteresse. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ja? Und die meisten werden dann halt sagen, okay, dann ist mir mein Sohn eben wichtiger. Das passiert.
Ja, Nico, vielen, vielen Dank für diese beeindruckenden Einblicke hinter die Kulissen eines Privatforschers. Wir hatten ja schon einige Vorgespräche, deswegen war für mich einiges schon bekannt, aber auch einiges Neues wieder dabei. Und ich denke, für jemanden, der das zum ersten Mal sieht und hört, ist da viel Spektakuläres dabei. Wir bemühen uns ja auch, alles ordentlich zu recherchieren, auch zu belegen und so weiter. Wir werden ja auch, da ist ja auch viel eingeblendet worden jetzt im Interview, damit die Leute auch animiert werden, mal selber nachzuschauen. Wobei ich denke, dass viele unserer Zuseher eh schon kritisch sind und selber recherchieren. Aber wenn da der eine oder andere ermutigt wird, mal selber hinter die Kulissen zu schauen, ich denke, dann haben wir schon viel erreicht mit diesem Gespräch.
Ich glaube auch, dass es positiv für alle ist, wenn jetzt wir mit dem, was wir jetzt hier besprochen haben, auch nochmal kontrolliert werden. Weil je mehr Menschen sich diese Muster anschauen, je mehr Zeit investiert wird in diese Kontrolle von diesen Mustern, umso mehr wird ja auch aufgedeckt. Umso mehr Puzzleteile werden zusammengefunden und werden wieder zusammengesetzt und geben dann wieder ein weiteres Bild. Und vielleicht ist jetzt jemand dabei, der uns beiden zugehört hat, der jetzt das, was wir jetzt eingeblendet haben, die Links, die wir zur Verfügung stellen, nimmt und das mal anschaut und plötzlich sagt, das habe ich schon mal irgendwo gesehen und vielleicht ist der ja irgendwann mal dann bei dir im Interview, so wie ich jetzt gerade gewesen bin.
Dann bleibt mir nur noch von meiner Seite aus vielen Dank für deine Mühen zu sagen, für deine Arbeit.
Nicht zu danken.
Für dein Engagement. Und ja, bleib stark und danke, dass es dich gibt.
Danke, dass es euch gibt. Ihr seid ganz wichtig in dieser Zeit.